jeder zweite Sonntag. Sie hören die Sprechfunksendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Mondzyklen. Unser heutiges Thema ist Werwölfe.
Ja, wir haben schon über Vampire geredet und da ist das nächste große Horrormonster natürlich der Werwolf.
Außerdem, was man nicht vergessen darf, ist, dass, glaube ich, Werwölfe einzige System neben DSA waren, an dem wir beide gearbeitet haben.
Das stimmt nicht. Wir haben auch zusammen an Torque gearbeitet, aber es ist das einzige Welt der Dunkelheitssystem.
Richtig. Was halten wir von Werwölfen?
Prinzipiell würde ich sagen, ist es eher so ein Zweitmonster für mich. Also ich bin.
Ein Zweitmonster?
Ja, ich halte Vampire. Also ich finde Vampire halt eigentlich immer spannender bisher so.
Ich bin ja eh nicht so die Person für Horrorfilme. Da fallen natürlich dann viele Werwolfsfilme auch in diese Kategorie. Mhm. Ich kenne einige Klassiker und bin so, ja, an sich guter Film, aber irgendwie nicht so meins. Und das liegt halt unter anderem daran, dass es Horror ist. Deswegen. In dem Sinne ist Werwolf dann auch eher nicht so mein Ding. Da tendiere ich dann auch, wenn, dann eher zu Vampiren. Wobei ich halt eigentlich vieles von dem, wofür wir verstehen, eigentlich ganz cool finde. Aber es ist irgendwie doch nicht mein Favorite Monster.
Genau, wir werden trotzdem beleuchten, wie sie umgesetzt in Rollen spielen, was das Coole an den Dingen, an ihnen denn doch ist. Und da würde ich dann mit Werwolf die Apokalypse anfangen als Rollenspielthema.
Duh.
Ja, weil wir, wie gesagt, haben weiter daran gearbeitet. Es ist ein Spiel aus der Welt der Dunkelheit. Und das hat die Werwolf als Protagonisten. Sind auch, ja, fühlende Wesen mit einer eigenen Kultur dort. Es gibt ein paar Analoge zu Vampire, die Maskerade. Also es gibt, die sind in verschiedenen Stämmen organisiert, die alle Eigenschaften mitbringen. Und ja, der Hintergrund ist, dass die Welt im Grunde animistisch ist. Es gibt praktisch Geisterrepräsentationen von allem, was so auf der Erde stattfindet. Und die Werwölfe sind eben mit der Geisterrepräsentation der belebten Natur so verbunden, mit Gaia und ihre Wächter. Ja, es heißt die Apokalypse und ist halt schon bis zu einem gewissen Grad eben Öko-Horror, wir uns gerade in einer sehr katastrophalen ökologischen Zeit befinden und das auch in den 1990ern schon befunden haben, sind die Werwölfe eben in der Situation, dass sie praktisch sozusagen gegen das Ende ihrer Welt ankämpfen und versuchen, es irgendwie rumzureißen. Dabei ist die Lösung oft Gewalt, weil es sind halt einfach große, wilde Monstergeschöpfe, aber man verhandelt eben auch mit so animistischen Geistern und so etwas und ja, kämpft gegen böse Manifestationen von ja, Dingen, die in der Welt schlecht laufen, mehr oder weniger.
Was ich da besonders finde, was man hervorheben muss für Leute, die es nicht kennen, auch in Wolfsgestalt, also die Werwölfe handeln immer bewusst, ob sie jetzt in Wolfsgestalt oder Menschengestalt sind, sie wissen, was sie tun.
Ja, sie können in Raserei verfallen, aber sind nicht so unfühlende Monster oder,
genau,
oder unkontrollierte.
Genau, es ist ja oft das Trope, dass mit der Verwandlung geht auch einher, dass kein Bewusstsein mehr da ist von dem, was getan wird. Und das ist bei den Werwölfen als Protagonisten nicht der Fall.
Ja,
und also in diesem Fall.
Genau, und es gibt eben, weil sie nicht in Raserei verfallen, können sie handeln. Es gibt ja mehrere Gestalten, in die sie sich verwandeln können. Also es gibt sowohl Werwölfe, die als Menschen geboren wurden, es gibt Werwölfe, die als Wölfe geboren wurden. Und entsprechend gibt es halt diese zwei Ausgangsgestalten und dann gibt es Zwischenlevel dazwischen, halt einen Riesenwolf und dann so neandertaligerer, aussehender, groberer Mensch. Und dann gibt es halt die Mischform zwischen Mensch und Wolf, also als riesiges Fellmonster.
Das klingt gerade mehr niedlich, wie du es beschrieben hast. Ich glaube, das ist es nicht wirklich.
Soll es nicht sein, aber.
Ein riesiges Fellmonster.
Riesiges Fellmonster, ja, also so Van Helsing-Style. Werwölfe, also das Hugh Jackman von Helsing. Genau, die Art gibt es dort. Genau, und die Werwölfe sind halt auch in Rudeln organisiert, wo es halt bestimmte Rollen gibt, die ja charakterklassenmäßig unterwegs sind. Und ja, so Rudel und Hierarchien sind auf jeden Fall auch ein Thema in dem Ganzen. Und ja, dadurch, dass halt viele Sachen eben durch Gewalt und Hierarchien gelöst wird, ist das Spiel nicht ganz
unproblematisch.
Genau, man kann sagen, es ist ein sozialer Horror von, ja, wir kämpfen für die richtige Sache, aber wir müssen uns hier in so eine super gewaltsame Gesellschaft einbringen und schreckliche Gewalt begehen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das man dort aufgreifen kann. Philosophisch ist es natürlich teilweise schwierig, weil man spielt halt, wenn man die Werwölfe als Menschen sieht, Ökoterroristen und sonst halt ja, Monster, die Menschen töten, als Lösung. Und das Spiel belohnt einen auch durchaus dafür. Es ist halt nicht so ein Du-darfst-nicht-töten-Spiel.
Ja, genau. Es ist also in Werwölfe für die Apokalypse ist Gewalt eine Lösung.
Man stellt sich moralische Fragen, aber ja, dadurch, dass es auch halt Werwolfsfraktionen gibt, die die Menschheit ausrotten wollen oder zurechtstutzen und so, kann es halt auch, ich sag mal, zum einen natürlich so ganz nihilistische Impulse und Fantasien bedienen oder einem, ja, dass man praktisch Ökofaschisten spielt, die einfach daran glauben, dass es eine Überbevölkerung gibt, die man auslöschen muss. Und,
dass sie die besseren Menschen sind, die ja. es entscheiden dürfen.
Die wissen, die Wächter der Menschheit, deswegen entscheiden wir, welche die Starken sind, die überleben.
Ich glaube, man muss nicht darlegen, warum das problematisch sein kann, so etwas zu spielen.
Ja.
Ich meine, gleichzeitig ist es halt, wenn man die Fantasie nimmt, dem abstrakten Geisteskapitalismus ins Gesicht zu boxen, im Namen der Natur. Das ist eine Fantasie, die man absolut verstehen kann.
Ja.
Ja, genau,
die Welt besser was. Gemacht hat, indem man halt sozusagen das animistische Symbol angreift.
Ja.
Ja.
Und das ist eine schöne Fantasie. Ich glaube, da braucht man auch keine Kritik dran üben. Warum nicht? Und das zu spielen, warum nicht? Aber wenn es in die Richtung geht mit den Vernichtungsfantasien und ja, man entscheidet, welche Bevölkerungsgruppen es weitergeben soll.
Wer lebenswert ist.
Sozusagen. Genau, wer lebenswert ist. Ich sag mal, das sind halt Dinge, die man vielleicht nicht internalisieren sollte, wenn man sie spielt.
Ja, genau. Also ich kann ja auch auf den Horror sehen, dieses so, eigentlich möchte ich das Richtige machen, aber ich bin jetzt hier in der Situation, wo ich mit so den widerlichsten Leuten zusammenarbeiten muss, um meine Ziele zu erreichen.
Mhm.
Und
Die Wege, egal was ich von ihnen halte, sind die einzigen Wege, die mir zur Verfügung stehen.
Genau, weil Gewalt ist die einzige Lösung, die mir dieses Spiel anbietet.
Mhm.
Und bin gleichzeitig halt ein... Dadurch, dass ich am Mondphasig geboren bin, ist bestimmt... Also ich bin im Vollmond geboren, deswegen bin ich Arun und damit Krieger. Das heißt, egal ob ich vorher Eisverkäufer war oder Computer programmiert habe, jetzt ist meine Aufgabe zu berudeln, dass ich kämpfe.
Mhm.
Und überhaupt nicht gehört zu irgendeinem Stamm. Aber das sind irgendwelche... Die weirdesten Leute.
Mhm.
Und also ja, es ist ein bisschen auf die, ich sag mal, die D&D-Gruppe als Horror.
Ja.
Du bist in eine Rolle gezwungen und musst die jetzt irgendwie erfüllen und Gewalt ist das Einzige, was dir angeboten wird.
Das ist ja die Frage, wie man eine Person, die das auch vertritt, was ihr aufgedrückt wird oder wie sehr nicht. Und genau. Das kann halt ein sehr anderes Spielgefühl ausmachen.
Ja, wenn alle sagen so, ja, yeah, cool. Unser Ziel ist am Ende, dass wir entscheiden dürfen, welche Menschen überleben.
Mhm.
Dann ist halt so, ja, okay, ich möchte diese Kampagne noch leiten als Spielleitung. Möchte ich da mitspielen? Ich glaube nicht. Aber ja, muss halt auch sagen, das Spiel ist halt aus den 90ern.
Mhm.
Und im Gegensatz zu zum Beispiel Vampire gab es halt jetzt noch kein Soft-Reboot, der es komplett überarbeitet hätte.
Ja.
Und und es ist halt auch ein Kram drin, den man heute nicht mehr wieder so machen würde. Also Umgang mit indigener Bevölkerung und Vokabular von indigener Bevölkerung, also sowohl in Bezug auf diesen ganzen Animismus-Aspekt als auch Stammesaspekte, als auch kulturelle Aspekte, ist nicht super cool immer. Also da werden halt einige Begrifflichkeiten von Bevölkerungsgruppen als im Grunde als Synonym für minderwertiges Leben genommen und solche Sachen. Das ist würde man heute nicht mehr machen.
Hoffentlich.
Einer der ökofaschistischen Werwolf-Clan-Stämme hat auch im Grunde ein stilisiertes Hakenkreuz als Logo.
Das also würde ich auch jetzt nicht unbedingt so machen.
Genau, gerade so, dass es nicht verfassungsfeindlich ist, das zu zeigen, aber es ist halt ein Shirt, das ich nicht ansehen würde. Es sind derb problematische Aspekte drin, wo ich hoffe, dass sie da eventuell noch mal rumreißen. Oder eben das ganz anders framen, wenn sie es noch machen. Es gibt, wie gesagt, es wird an einer neuen Version gearbeitet. Mal gucken, was daraus wird. Es gab jetzt vor kurzem das Earthblood-Videospiel, wo ich am Glossar mitgearbeitet habe. Ich habe es halt nicht gespielt, weil keine große Videospielperson mehr. Es war halt ein Action-Spiel. Ich kann euch nur sagen, dass die Übersetzung relativ nah an der deutschen ist. Also die deutsche Übersetzung des Videospiels ist relativ nah an der deutschen Übersetzung des Rollenspiels. Aber
genau, das ist unser Fachwissen dazu. Ja. Aber ich meine, wenn man sich fragt, ist es noch zeitgemäß? Klar, einige politische Inklusionsdenken und so weiter wird man jetzt nicht mehr so machen. Das ist definitiv nicht mehr zeitgemäß. Aber es kann sich weiterhin gut anfühlen, Ökoterroristen in der drohenden Apokalypse der Welt, wie du sie möchtest, zu spielen. Das sind wir von den 90ern her nicht weiter von weggegangen. Also
ja, ich glaube, in den 90ern ist halt das, was beschrieben wird, überhöht düster. Mhm. Und heute ist halt so, ja, das klingt so...
Das klingt realistisch.
Das machen Konzerne, ja, warum gibt es nur einen von diesen Konzernen? Das ist alles so. Mhm. Ja, also genau, es ist halt also ein bisschen close to home für manche Leute vielleicht, wenn sie sich, wenn man sich halt beschäftigt, aber es ist halt, also es ist halt ein Spiel, wo um den Umgang mit dem Untergang der Welt oder mit der drohenden Öko-Apokalypse und ja, wie man darauf reagiert als Person und wie sehr man eben versucht, dagegen zu kämpfen, wie sehr man versucht, andere Lösungen zu finden und so. Das sind halt Themen, die man in dem Spiel besprechen kann. In dem Sinne finde ich es eben durchaus noch zeitgemäß, also in diesem Thema. Mhm. Eins zu eins aus dem Regal nehmen und so spielen würde für eine längere Kampagne, wahrscheinlich nicht, aber ich hatte auch schon durchaus Werwolf-Ideen, die ich erfolgreich umgesetzt habe.
Ich habe mal ein, zwei Runden gespielt. Ich hatte relativ viel Spaß. Wenn einen die Themen interessieren, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung, es auszuprobieren.
Genau. Wir haben ja eher an dem Buch für die Vergangenheit zusammengearbeitet. Mhm. Als Zerbrochene Träume. Es ist halt ein Buch, das eben sozusagen Werwolf-Settings in die Vergangenheit transportiert, wo dann auch viel mit Kolonialismus-Themen und sowas umgegangen wird.
Ja. Und ich fand die Arbeit an dem Buch nicht uninteressant.
Ja, ich habe durch die Redaktion von Werwolf natürlich auch das Spiel mehr schätzen gelernt. Also ich habe es, nachdem ich sag mal, ursprünglich rassistische Begriffe und Nazi-Symbole abgeschreckt haben, ja, habe ich mich dann halt tiefer damit beschäftigt durch die Arbeit daran und halt eben noch andere Ebenen gefunden. Und ja, ich hoffe, es kriegt eben auch eine, ähnlich wie die Vampire vor 5, eine Überarbeitung, die
ein bisschen was von den abschreckenden Teilen rausnimmt.
Genau, die coolen Themen hervorholt, das, was es eben zu sagen hat. Mhm. Es gab natürlich auch den Hard Reboot, der mal gemacht wurde mit der New World of Darkness oder jetzt Chronicles of Darkness. Da war Werewolf Paria oder Werewolf the Forsaken, die Version. Da ist halt auch wieder der Animismus ein Kernthema, eben Werwölfe als Wächter von einer ja fast nicht geisterbelebten Natur. Die Geister sind da halt super creepy Geschöpfe, die sich eigentlich sozusagen von der Essenz ihrer, von was auch immer sie Geist sind, ernähren. Also ein Geist von Kaffeebechern ernährt sich von anderen Kaffeebechergeistern und wird zum größeren Kaffeebechergeist und so weiter und so weiter. Und es gibt halt praktisch eine Trennung zwischen den Werwölfen. Es gibt eben die ausgestoßenen Paria-Werwölfe, das sind die man spielt, und es gibt die reinen, die Pure-Werwölfe,
die Gegner sind.
Genau, die Gegner sind und die Geister und die beide eben sich so den Anspruch nehmen, die Geisterwelt für sich so zu claimen als Verteidiger, und die Paria bilden eben Rudel und versuchen es halt trotz ihrer Aufgabe als Mittler zwischen der Geisterwelt und der Menschenwelt also zu erfüllen und ja, da eben Frieden und Gleichgewicht zu halten. Und ja, es ist auch ein Ansatz, der nimmt halt das Apokalyptische raus und
ja, macht es wahrscheinlich vom Spielgefühl zu was anderem.
Ja,
wenn du in erster Linie mit den Geistern und anderen Werwölfen interagierst.
Genau, du spielst halt eben so Rudelkämpfe und hast, also zwischen Rudeln, Territorialkämpfe und hast eben den Geistermystiker-Teil, der, ich glaube, es ist halt ein Welt der Dunkelheit-Ding, dass Werwölfe so als Geistermystiker gesehen werden. Das habe ich sonst eher nicht so.
Ja, ich auch nicht. Also, es wäre mir sonst kein bekanntes Trope. Wir gehen ja gleich noch ein bisschen anderes durch und andere Tropes, und das ist, glaube ich, das Einzige, wo es vorgekommen ist.
Ja, das ist oft werden wir mit indigener Bevölkerung gleichgesetzt. Twilight zum Beispiel.
Was für mich so ein totales Amerika-Ding ist. Also Werwolf-Mythologie kennt man ja auch aus dem europäischen Raum.
Ja.
Und da kenne ich das halt gar nicht. Da ist der Werwolf mehr das Monster hat und hat keine eigene Kultur. Sondern es ist eher der Einzelgänger, der die monströse Seite hat. Also das für mich ist das tatsächlich eher was so, oh stimmt, es gibt's mehr als nur hier. Es wäre mir nicht aufgefallen, weil es in vieler Werwolf-Mythologie, die ich kenne, einfach nicht vorkommt.
Ja, das ist halt ein Trope so.
Ja, scheint eins zu sein oder zu werden.
Ich glaube, es ist eher ein popkulturelles als ein mythologisches Trope. Mhm.
Ja.
Das Rudel ist natürlich zentral, sowohl bei Paria, als auch bei Apokalypse, als auch bei sehr vielen anderen Settings, wo mehr als ein Werwolf vorkommt. Mhm. Meistens bilden sie ein Rudel. Und ja, ich hatte schon gesagt, es greift ganz gut Dynamiken vom klassischen Rollenspiel auf. Also
ja, es fühlt sich halt gut an mit dem Wir gegen den Rest der Welt-Gefühl. Mhm. So, man ist halt die Werwölfe. Und ja,
ein Rudel von Werwölfen gegen andere.
Genau, ein Rudel von Werwölfen gegen andere oder ein Rudel von Werwölfen gegen Konzerne, gegen den Rest der Welt, gegen Leute, die was gegen Werwölfe haben.
Mhm.
Das kann halt gut dieses klassische Rollenspielgefühl aufnehmen.
Ja, das kann sich auch gut anfühlen. Wir haben eine Gemeinschaft und wir bestehen gemeinsam Abenteuer.
Ja.
Und ja, eine klare Rollenverteilung wird da eben wie ein klassenbasierten System mit eben entsprechenden Aufgaben, oft auch einem entsprechenden Werteprofil, festgelegt, indem man halt so ein Rudel aufbaut. Und bei der Apokalypse ist es auch auf jeden Fall mit in die Werte reingeschrieben, welches Wohnzeichen du hast und welche Rolle du da mit deinem Rudel zu erfüllen hast.
Ja. Und wie wir auch schon gesagt haben, das kann ein Horror-Element haben, wenn die Klassen nicht zum Charakter passen. Wenn man da eine Spannung reinbringt zur Persönlichkeit, also zwischen Persönlichkeit und Klasse, die man zugeteilt bekommen hat, dann kann man das durchaus zu einem anderen Spiel noch werden lassen.
Genau, weil man einfach ein anti-autoritärer Charakter ist, der sich so Rangfolgen nicht unbedingt einfügen möchte.
Mhm. Ist ja auch die Frage im Raum, machen Rangfolgen Spaß und machen Rangkämpfe Spaß? Und ich kann mit großer Sicherheit sagen, mir nicht so, anderen Leuten scheinbar schon.
Das kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass es Spaß machen kann, das auszufechten, ist natürlich, glaube ich, interessanter, wenn da tatsächlich eine Spannung drin ist.
Mhm.
Oder sonst muss man, glaube ich, vorher absprechen, wer
gewinnen soll.
Ja, wer die Anführerperson sein möchte, soll, ja. Und wie man halt damit umgeht. Und ja, ist natürlich so ein Moment, wo man im Rollenspiel gewinnen kann. Wenn man sagt, okay, wir sind unklar und dann lösen wir die Entscheidung jetzt, indem wir sozusagen unsere Ränge auskämpfen.
Mhm.
Und ja, da gewinnt halt eine Person, eine verliert.
Kann man mit dem Ergebnis zufrieden sein?
Genau.
Also die Person, die gewinnt, vermutlich.
Mhm.
Aber wenn beide gewinnen wollten, ist ja für die verlierende Person das wahrscheinlich nicht unbedingt cool. Außer man geht vorher rein mit dem Ansatz, dass man mit jedem Ergebnis zufrieden ist.
Ja, klar. Und es ist halt eine gruppendynamische Sache und das ist halt eben die Frage, wie sehr betont man eben den Horror von, ja, es ist eigentlich eine gewaltsame hierarchische Ordnung, mit der wir hier unterwegs sind.
Mhm.
Und wird im Zweifel mit Gewalt durchgesetzt.
Und das ist halt die Frage, also ist das für die Person, die das spielen möchte, ist das Horror? Oder ist das etwas, wo sie sagt, ja, ich finde das für das Rollenspiel...
Genau, ist ein Erlebnis, das ich mitnehmen möchte.
Genau. Das muss ja kein Horror sein. Nur weil es das für manche Personen wäre, kann es das für andere Personen einfach ein lohnendes Spielerlebnis sein.
Genau, man kann es so oder so interpretieren. Da kommen wir auch in einen Bereich, wo ich sag mal, Kinky-Interessen und eventuell Rollenspielinteressen sich überschneiden können. Weil so Rudel-Rangfolgedynamiken ist auch etwas, was interessant sein kann, im Rollenspiel zu erforschen. Aber halt auch für komplett Vanilla-Leute. Aber es gibt eben auch viel, ich sag mal, Erotika, die so Rudel und Wolfs Dinge aufgreifen. Mhm. Und Rangkämpfe und sowas. Und ja, denselben Reiz aus, oder einen anderen Reiz aus derselben Dynamik ziehen.
Ja, ich glaube tatsächlich sogar aus derselben Dynamik, aus denselben Gründen unterschiedliche Reize ziehen. Ich glaube, dass wenn es um so Rangfolgen und im Zweifel auch gewaltsame Klärung von Rangfolgen und Rudelstrukturen und so weiter geht, das ist für viele Personen faszinierend.
Mhm.
Und ich glaube, auf welche Weise man es jetzt faszinierend findet, liegt einfach an den Personen. Aber sie können dieselben Dinge entweder als Konzept interessant finden, cool finden, im Rollenspiel zu erleben, oder eben auch auf Kinky-Weise interessant finden, in ihr Sexleben einzubauen. Oder in erotische Fantasien einzubauen. Ich glaube, dass da tatsächlich dieselben Reize zum Teil sind, auf die Leute anspringen.
Auf jeden Fall sehr griffige Ideen.
Mhm.
Wir reden jetzt auch einfach kurz noch ein bisschen über die Kink-Aspekte von Rudeln und Wolf-Rangordnung und sowas. Ihr könnt auch einfach 10 Minuten nach vorne skippen oder sowas. Dann sollten wir wieder mit Rollenspielen weitermachen.
Mhm.
Ja, diese ganze Wolf-Rangordnung, Alpha, Beta, Omega, hat sich ja kulturell sehr verfangen.
Ja.
Auch wenn sie natürlich jetzt nicht naturalistisch ist.
Lass uns das kurz aufarbeiten für die Leute, die keine Ahnung haben, worüber wir sprechen.
Ja.
Es gab mal die Theorie, dass Wölfe sich im Rudel in Alpha-Wölfe, die halt das Rudel anführen, Beta-Wölfe, die unter denen stehen, und Omega-Wölfe, die halt, ich glaube, in der Hierarchie entstehen.
Genau.
Dass sich das Rudel so aufteilt und dass quasi sowas, ja, zum Teil angeboren ist, aber auf jeden Fall in der gewaltsamen Struktur des Rudels so.
Genau, das ist eine Rangfolge, die sich so sortiert. Und,
genau.
Und das waren Beobachtungen, die in Gefangenschaft gemacht wurden. Derselbe Typ, der es beobachtet hat, hat im Nachhinein ein weiteres Buch drüber geschrieben, das sagt, ja, das
war... Oh shit, das war komplett daneben. Hoppala.
Genau, das ist das, was Wölfe in Gefangenschaft vielleicht machen, aber nicht in...
Nicht in der freien Wildbahn, nicht wo sie voneinander weg können. Und die Rudelstrukturen von natürlich entstandenen Rudeln sind andere.
Genau, die sind eher, ja, ich sag mal, auch nach Funktionen und nach Gemeingut.
Genau. Dieses Bild hat sich aber so sehr verselbstständigt, dass es von verschiedenen Szenen aufgegriffen wurde und weiterhin benutzt wird.
Ja, ich denke, wir lassen jetzt mal den halt, Leute, die glauben, dass Menschen auch so strukturiert sein sollten oder strukturiert sind, dass es da diese Kategorien auch für Menschen gibt und mit dem da dahinterliegenden Menschenbild und Antifeminismus und so lassen wir einfach mal außer Acht, aber gibt's auch Leute, die das glauben, dass sie Alpha-Männer sind oder was auch immer.
Und tut mir leid für diese Personen, aber das ist halt widerlegt worden. Das ist ein Fehlschluss.
Genau.
Ja, aber
um die soll es nicht gehen.
Genau, um die geht's nicht. Es gibt diese Begrifflichkeiten auch in einer im Prinzip kinky-Fantastik-Szene.
Zum einen würde ich sagen, gibt es natürlich den großen Petplay-Bereich.
Mhm.
Da wären halt Puppies, also halt eine
Hunde-Petplayer.
Ja, eine Szene von Hunde-Petplay kommt aus der ursprünglich aus der schwulen Szene.
Mhm.
Und ja, die haben so einen ganz klassischen Look mit so Leder. Hoods nennen die sich so praktisch so Hundemasken. Wenn ihr sie mal gesehen habt, wisst ihr, wovon ich rede. Und wenn nicht, könnt ihr Puppy Hood googeln und dann wisst ihr auch Bescheid.
Safe search off.
Also auf jeden Fall, da wird halt oft auch mit dieser Ästhetik gespielt, gerade wenn halt keine menschlichen Händler sozusagen im...
Keine Machtdynamik im Sinne von, jemand ist der Tierhalter und der andere ist das Haustier im Petplay, sondern eine von mehrere Hunde-Petplayer.
Genau.
Also spielen gemeinsam.
Genau, da manche haben da sehr viel Spaß daran, diese Rangordnung auszukämpfen.
Mhm.
Und auch an den Wechsel da drin oder halt innerhalb einer Rangordnung zu spielen und sowas. Und das, da werden diese Begrifflichkeiten Alpha, Beta, Omega natürlich auch aufgegriffen.
Mhm.
Das ist natürlich, wie gesagt, das ist eine bewusste Verwendung dieser Tropes für das Spiel. Auch oft im Wissen, dass es halt zum einen keine Hunderudel gibt, außer bei welchen Straßenhunden und zum anderen eben diese, halt keinen unmittelbaren Naturbezug hat, aber die Ästhetik ist halt etwas, was griffig ist und was offenbar zu spielen Spaß macht und deswegen wird sich das gegönnt. Und es gibt natürlich auch andere Versionen von Petplay, wo Rangordnung und sowas eine Rolle spielen können. Man kann das ja für alles einbringen, wenn man
Bock drauf hat.
In der Tat. Genau, dann wird die Ästhetik aber auch vom Omegaverse aufgegriffen. Das ist jetzt ein Fanfiction-Konzept.
Mhm.
Also es gibt halt Fanfiction, wo einfach davon ausgegangen wird, ja, das ist real. Menschen sind entweder so ein bisschen teilwölfisch oder einfach diese Sozialstruktur von Wölfen. Es gibt Alphas, Betas und Omegas, ist halt teilweise angeboren, einfach die Struktur der menschlichen Gesellschaft und wir spielen jetzt damit, dass es diese Kasten gibt und oft werden dann halt auch Menschen wölfische Eigenschaften beim Sex zugeschrieben. Ein Beispiel dafür wäre Notting, das ist halt sozusagen, dass der Penis auf eine Weise anspielt, dass man sich, bis die Erektion nachlässt, nicht mehr trennen kann.
Mhm.
Was bei Wölfen wohl der Fall ist. Es gibt viele Leute, die diese Vorstellung erotisch finden. Ich bin da bei Penissen sowieso meistens eher raus, aber.
Ja, kommt für mich auch nicht so praktisch. Also. Empfinde ich jetzt selbst auch nicht unbedingt praktisch die Idee, aber gönnt euch.
Das glaube ich auch. Ja, das ist hauptsächlich eine Vorstellung, wobei es durchaus ja, ich sag mal, Wölfen nachempfundenes Sexspielzeug gibt.
Ja, allgemein Fantasy-Sexspielzeug mit verschiedensten Ausgestaltungen, unter anderem Wölfe oder halt Werwölfe, Tentakel und all das, was man sich vorstellen kann.
Dieses Omegaverse-Ding auf jeden Fall ist groß genug, dieser Gedanke von Alpha, Beta, Omega Gestaltung von Gesellschaft ist, als Fanfiction-Idee, also ursprünglich halt eben, wir haben Werbe für Sex miteinander,
mhm.
Und als Fanfiction in unserer jeweiligen Serie. Und das Trope hat sich dann halt sozusagen serienübergreifend verbreitet, dass diese Strukturen existieren. Und daraus hat sich halt eben Fanfiction entwickelt. Und da gibt es natürlich keine ganz klare Autorenschaft, wer hat welche Idee eingebracht.
Ja, es ist halt mehr durch eine ganze Community gestaltet worden.
Genau, also es fanden unterschiedliche Leute fanden es erotisch, haben da gemeinsam ihre Ideen gemacht, andere fanden es halt auch gut, haben da weitergeschrieben. Und jetzt vor kurzem gab es einen Rechtsstreit darüber. wem gehören diese Ideen? Mhm. Und darf sozusagen eine einzelne Autorin, weil sie als erstes kommerziell Bücher darüber geschrieben hat,
diese Idee jetzt als ihre claimen.
Genau. Hat die Autorin Recht darauf, ist es ihr kreatives Eigentum, weil sie als erste das sozusagen kommerziell veröffentlicht hat? Oder hat eben diese Community von Fanfiction-Autoren, die zuvor kamen, ein größeres Urheberrecht daran? Das ist eine interessante, ich sag mal, zum einen rechtliche Frage, zum anderen aber auch eine bis zu einem gewissen Grad eine moralische Frage. Wie, also sozusagen, wem gehört kreative Energie, wem gehören Gedanken? Und ist sozusagen der kapitalistische Ansatz, dass die Ersten, die Geld daraus machen, die Besitzenden sind? Die Ersten, die ein Patent anmelden, die Besitzenden sind, ist das etwas und kann man eben sowas wie eine Idee aus einer Community patentieren lassen, wenn man eben sowas wie, ja, wir Alpha, Beta, Omega oder Notting, ist das was ich patentieren lassen kann?
Ja, ich finde den Rechtsstreit auch super spannend. Tatsächlich mit Fanfiction-Communities oder allen Communities, die gemeinsam einen fantastischen Raum erweitern, ist das ja tatsächlich relevant.
Ja, jetzt bei das Schwarze Auge gab es ja auch ein paar Probleme damit, weil die Sternträger-Kampagne ist eine Kampagne, wo es darum geht, sozusagen die Stätten der Hochelfen bei Schwarze Auge in Arbeiturien zu besuchen. Und da wird natürlich sehr viel aufgegriffen von sehr vielen verschiedenen Quellen. Mhm. Und einige Autoren haben eben keine modernen Verwertungsverträge unterzeichnet. Jetzt könnte das natürlich sagen, ja, wir drucken das aber trotzdem, wird sich schon keiner melden. Aber da kannst du halt nicht von ausgehen, Verantwortungsfall. Ja. Und gleichzeitig gibt es eben auch ein Autorenrecht in Deutschland, dass die Leute, die müssen halt eine Autorenschaft bekommen. Also man kann das nicht einfach so machen.
Ja.
Und das heißt aber natürlich, dass die Bücher sich verzögert haben, bis eben das rechtlich geklärt war mit diesen AutorInnen. Dass sie eben sagen, okay, ja, ihr dürft das machen. Und gleichzeitig sind wir eben dann einverstanden, dass wir sowas wie PDF-Verwertungsrechte zu dem und dem Preis an euch abtreten oder halt solche Dinge eben. Und das ist halt.
Also die AutorInnen mussten dann teilweise auch neu vergütet werden.
Genau.
Dafür, dass ihre Ideen weiter genutzt werden dürfen. Weil das in ihrem ursprünglichen Vertrag nicht drin stand.
Genau, es war halt teilweise einfach 1995 auf einer Convention hat jemand im Handschlag eine Schreibmaschine geschriebene Seite überreicht. Mhm. Und das ist heute relevant.
Genau.
Also damals hat halt auch niemand an PDFs gedacht.
Wie auch?
Ja, genau. Dass es einen E-Book-Markt gibt oder so.
Ja. Ja, gerade wenn man dann eben Dinge aufgreift, die gewachsen sind, muss man teilweise gucken, was kann ich eigentlich verwerten? Was kann ich benutzen?
Genau. Ja, an sich gehört mir das Franchise, aber eben wegen Autorenrechten gehört es mir halt nur
bis dahin.
Genau. Und ja, offenbar in der Fanfiction wird mittlerweile genug Geld gemacht. 50 Shades of Grey sei Dank, als dass es relevant ist, solche Fragen zu klären. Das ist eben eine Werwolf, Menschen als Wölfe-Erotik ist offenbar groß genug, als dass Leute Anwälte davon bezahlen.
Das lassen wir einfach mal so stehen.
Genau.
Der Umgang eben mit diesem Alpha, Beta, Omega Klischees, ist in diesen Szenen eher bewusst.
Ja, es ist halt kein, wir glauben wirklich, die Menschheit ist so.
Sondern ein, wir haben diese Fantasie, im Zweifel diese sexy Fantasie, es wäre so.
Genau, wäre es nicht interessant, wäre es nicht erotisch oder was auch immer, wäre es nicht spannend, das als Dynamik zu erkunden. Und das ist halt, also, wie Leute halt auch sehr bewusst so ein, ich sag mal, 1950er Jahre Haushalt-Ding oder halt irgendwie, oder sehr bewusst eben die eine feudale Gesellschaft im Rollenspiel darstellen. Man weiß, dass das nicht ähnlich ist, wie die Welt wirklich funktioniert. Das ist nicht, die Könige haben nicht wirklich durch göttliches Recht mehr Macht, sondern das sind halt Strukturen. Aber in der Fantasy-Welt kann man sagen, ja, nee, ich möchte aber spielen, als wäre es so, dass gerade spannend und interessant ist. Mhm. Und dann wird dann eben umgegangen, aber
es ist ein bewusster Umgang und kein.
Genau.
Also schlimmstenfalls ein, ich wünschte, es wäre so, aber keinesfalls ein, die Welt ist so und ich versuche das realistisch abzubilden.
Ja, gut. Also, wie gesagt, gibt es auch, aber die sind selten, ich sag mal, in Fanfiction-Szenen unterwegs.
Mhm.
Aber, ja.
Apropos bewusster Umgang mit Klischees. Mhm. Auch in dem Rollenspiel Monster Hearts gibt es den Werwolf bzw. die Werwölfin als Skin.
Genau, Skins sind praktisch die Charakterklassen. Mhm. Und Monster Hearts ist ein Spiel, wo man Teenager spielt, die auch Monster sind. Und da sind, ich sag mal, alle klassischen Monstertypen als Symbole für bestimmte Arten von Teenager-Erlebnis oder besonders queerem Teenager-Erlebnis vertreten. Und ja, natürlich gehören Werwolf für uns. Wir haben auch eine ganze Folge über Monster Hearts, wenn ihr mehr Details wollt. Und da geht es natürlich in das große Teenager-Werwolf-Genre.
Ja, das nochmal ein ganzes Genre für sich zusätzlich ist zum Werwolf-Genre. Ja,
auf jeden Fall. Es gibt also Beispiele, würde ich mal Ginger Snaps nennen.
Mhm.
Das ist halt ein Da geht es halt darum, dass eine, zwei Schwestern, eine wird Werwolf und die andere ist dann halt fast so codependent mit ihr in diesem Werwolf-Ding.
Mit drin und sie versuchen damit klarzukommen.
Genau, dann es gibt auch natürlich sowas wie Zeit der Wölfe, der eben ganz bewusst Werwolf-Verwandlungen als Teil von pubertärem Erwachen nimmt. Das ist einer von Neil Jordans Filmen, der mit Interview mit einem Vampir auch ja, mit Claudia bereits ein ähnliches Thema besprochen hat von weiblicher Pubertät und Horrorsymbolik. Und ja, Zeit der Wölfe greift das eben als einen Episodenfilm mit sehr vielen verschiedenen Werwolfsgeschichten und Wolfssymboliken nochmal auf.
Ja, und nicht zu vergessen natürlich Teen Wolf.
Genau, sowohl der ewige 80er-Klassiker mit Michael J. Fox als auch der moderne Werwolf ohne Hemden-Klassiker. Twilight hat auch Teenager-Werwolf. Auf jeden Fall, ja, dieses Werwolf ohne Hemden. Ja, bei Teen Wolf geht es darum, dass sie halt eine Basketballmannschaft sind und auf jeden Fall Teenager-Werwölfe sind ein Ding. Mhm. Austin Buffy ist auch ein Teenager-Werwolf von mir.
War.
Ja, es gibt viele.
Genau.
Und ja, natürlich Verwandlung als Symbol für Pubertät ist natürlich was, wo man schnell einen Bezug herstellen kann.
Mhm. Wir schauen uns einmal kurz den Werwolf-Skin ein bisschen an. Mhm. Um aus dem Intro-Text zu zitieren: Die Leute in deiner Umgebung spielen so bereitwillig die Rollen, die sie von der Welt zugewiesen bekommen haben. Und sie sind zufrieden damit, ein Leben von der Stange zu führen. Sie sind alle gezähmt und domestiziert worden. Du nicht. Du bist aus einem anderen Holz geschnitzt. Du hast die Mauern eingerissen, die dich halten sollten. Du hast den Mond angeheult und gelauscht, als der Mond zurückheulte. Die Verwandlung ist jetzt abgeschlossen. Du bist das, was du immer sein solltest. Wild, standhaft, lebendig.
Ja, und der Beschreibungstext spricht dann eben auch davon, dass der Werwolf eben ja, zum einen unbeugsam ist, zum anderen aber auch als ein Wesen, das durch körperliche Dominanz und Gewalt ja, Macht ausübt oder die eigene Stellung durchsetzt.
Ja, die Kernbegriffe, die für die Werwölfin genannt werden, sind aggressiv, dominant, urtümlich und sinnlich.
Ja.
Und was ich hier bei dem Werwolf-Skin von Monster Hearts hervorheben möchte, ist, dass mit der Verwandlung keinerlei Änderung der Werte passiert. Bei vielen anderen Rollenspielwerten ist es so, dass wenn ein Werwolf sich verändert, sich verwandelt, dann verändert sich auch die Werte, dann verändern sich die Fähigkeiten.
Ja, aber das darf später mal eingehen.
Ja. Und der Werwolf bei Monster Hearts kann sich nach Gruppenabsprache entweder nur mit der Verwandlung ins Dunkelste selbst auch als ins Werwolf verwandeln oder auch willentlich. Das ist eine Gruppenvertragssache, das ist nicht vom Spiel festgelegt.
Das Darkest Self oder Dunkel Selbst ist bei der Mechanik in Monster Hearts, wo es eben darum geht, sozusagen die monströsesten Aspekte dieses Charakters nach vorne zu kehren. Halt etwas passieren kann, wenn man zum Beispiel Würfelwürfe nicht für einen laufen oder andere Dinge im Spiel passieren, dann kann das ausgelöst werden und der Werwolf kann Spielzüge nehmen, die ihn dafür belohnen und da steht er direkt drin. Dann ist man ein schreckliches Wolfsmonster und geht Gewalttaten. Mhm. Also da verliert man dann ein bisschen die Kontrolle. Was natürlich auch ein Teil des Teenager-Werwolf-Horrors ist oder auch etwas, was im des Werwolf-Horrors ist, der im Teenager-Werwolf-Horror noch ein bisschen mehr betont wird, nämlich
der Kontrollverlust.
Genau, der Mangel an Kontrolle über die eigenen Gefühle. Mhm. Und ja, was sich halt auch in Gewalt äußern kann oder was sich beim Werwolf hier Monster Hearts oft in Gewalt äußert und halt auch in Teenager-Werwolf-Fiktion allgemein. Also diese überwältigenden Emotionen, die man halt nicht irgendwie anders handeln kann.
Ja. Und ich meine, das ist ja tatsächlich was Teenager erleben auch ganz gut ausdrücken kann. Im Teenageralter sind Emotionen oft noch überwältigender als sonst schon. Man hat vielleicht noch nicht gelernt, sie auf eine Weise zu kontrollieren, dass man entspannt durch den Tag geht. Also sind überwältigend und es gibt einfach Personen, die neigen dazu, die Tatsache von Emotionen überwältigt zu sein, in Gewalt auszudrücken oder in gewaltsamen Verhalten oder in dominanten Verhalten auszudrücken.
Ja, also Gewalt ist nicht notwendigerweise nur körperlich, sondern genau. Es kann auch emotional natürlich sein.
Ja, und das ist bei Teenagern ein größeres Problem als bei Leuten, die emotional reifer sind. Aber es ist ein, ich würde sagen, allgemein menschliches Problem, dass es einfach Leute gibt, bei denen das ein Instinkt ist. bei denen das vorkommen kann.
Ja, das kann sich natürlich halt werwolfsmäßig anfühlen, wenn man ja von diesem Instinkt übermannt wird. Und was gibt es sonst noch? Es gibt halt natürlich Menstruation, die halt wie dieser Mondzyklus durch guten Werwölfen verbunden ist. Da ist Ginger Snaps und Zeit der Wölfe auf jeden Fall auch ein Thema, wo das filmisch aufgegriffen wird. Und was halt natürlich auch eben passend zu, ja, der Vollmond macht Dinge mit mir. Was der Werwolf-Skin bei Monster Hearts auch kann, man kann da einige Sachen, die mit dem Mond zusammenhängen, als Fähigkeiten wählen, wenn man das möchte.
Man kann den Mondzyklus oder den körperlichen Zyklus da noch mehr Gewicht geben.
Ja, oder man kann sich dafür belohnen, Leuten Schaden zuzufügen. Das sind so zwei Pfade, die man wählen kann. Man kann
genau,
ein mystisches Mondwesen sein oder einfach Leute abfacken oder eine Mischung dazwischen.
Man kann auch beides, genau. Man kann immer auch beides.
Körperliche Verwandlung, Haare wachsen überall. Das ist halt so ein, das ist halt auch ein klassisches Pubertätshorror.
Ja, allgemein ein klassisches Pubertätsding und ein klassischer Pubertätshorror.
Kann natürlich eben auch sehr dysphorisch sein, wenn man in der Art queer ist.
Wenn die falschen Haare wachsen. Was beim Werwolf auch durchaus ein Thema ist, das Metaphern ermöglicht.
Genau, kann es gut symbolisch aufgreifen. Jetzt nicht unbedingt bei diesen, ich sag mal, wohl bei Ginger Snaps auch ein bisschen, gibt es durchaus eben Elemente von Gruppenzwang, toxischen Gruppenrudeldynamiken. Das ist etwas, was auch aufgreifen kann, was da oft reingeschrieben wird. Also hat der Skin jetzt nicht notwendigerweise sofort drin, aber...
Über den Skin lesen ist es nicht direkt präsent.
Weil du dich einem Wolfsrudel anschließen kannst, als eine Option, die du hast bei der Charaktersteigerung. Also man kann es aufgreifen und es wird oft aufgegriffen. Toxische Gruppendynamiken, die halt auch bei Teenagern natürlich gut passieren können. Und da eignen sich Werwolfsrudel, wie ja auch vor einer Weile beschrieben, durchaus auch. Es ist auf jeden Fall ein Monster Hearts Skin, der, ich glaube, ja, viele Werwolf-Tropes gut verarbeitet.
Ja, ich glaube, also vor allem viele Teenager-Werwolf-Tropes.
Ja, genau. Das ist ja, spezifisch sein ist auf jeden Fall nicht verkehrt für ein Spiel, das einen sehr spezifischen Rahmen hat.
Ja, ja. Das spürt man schon beim Skin-Lesen. Man hat direkt erste Situationen. Man hat direkt Vorstellungen, wie man den Werwolf spielen könnte.
Genau, es ist eine andere Art von Horror als ein, zum Beispiel Werwolf die Apokalypse gibt. Das ist eine andere Art von Werwolf.
Ja.
Ja, ja, es ist auf jeden Fall ein Charakter, der auch, je nachdem wie man spielt, gleich den Horror ins Leben von anderen bringen kann, einfach durch Gewalttätigkeit. Also, es gibt ja welche, ja, da erlebt man eher Horror und hier ist es auch eins, wo man den Horror gut einbringen kann.
Ja. Aber als der Werwolf oder als die Werwölfin kann man auch gerne mal der Horror für andere sein.
Das sicherlich bekannteste Spiel mit Werwölfen, jetzt nicht direkt ein Rollenspiel, aber ich würde sagen, artverwandt ist das Hidden-Roll-Spiel Werwölfe von Düsterwald.
Ja.
Das Prinzip ist im Grunde, es gibt, also Mafia ist, glaube ich, eins der ersten Spiele dieser Art. Und ja, Prinzip, es gibt einfach eine Gruppe von Leuten. Das Spiel findet in Runden statt.
Im Nachtzyklus erwachen die Werwölfe und entscheiden, wen sie töten.
Genau.
Und im Tagzyklus sind alle wach. Und die Gruppe muss herausfinden, wer der Werwolf ist und muss die Werwölfe töten. Und die Gruppe, die zuletzt noch lebt oder wo am meisten zuletzt noch von leben, die gewinnt.
Die Mechanik dabei ist, also erstmal werden die Werwölfe zufällig verteilt. Es gibt ja eben eine kleine Anzahl von Werwölfen als Restrollen, Dorfbewohner. Und ja, die Werwölfe sehen halt, wer sie sind zusammen und dann können sie gemeinsam aussuchen, welche Dorfbevölkerung sie ermorden. Und danach kann das gesamte Dorf auch die Werwölfe abstimmen, wer gelüncht wird. Ja, das Ziel der Werwölfe ist natürlich, dass am Ende nur sie übrig sind. Und das Ziel der Dorfbevölkerung ist, die Werwölfe in ihrer Mitte zu finden und auszuschalten.
Genau. Ich glaube, die modernste und eventuell auch aktuell bekannteste Fassung davon ist das Computerspiel Among Us.
Genau, es war auch ein Hidden-Roll-Spiel mit einem Verräter. Ähnliches Konzept.
Ähnliches Konzept und hat auch ganz, ganz klare Anlehnen direkt an Werwölfe von Düsterwald.
Ja, und erstmal ist es dieses Grundding im Design ist halt clever funktioniert, ist ein gängiges Spielprinzip, auf dem viele Sachen aufgebaut haben, ist natürlich ein erweiterbares Spielprinzip. Also du kannst dieses Design um weitere Rollen erweitern. Das ist halt, was ist bei Werwölfe von Düsterwald, gibt es halt verschiedenste Rollenkarten, die man zusätzlich hinzufügen kann und die zusätzliche Informationen oder Interaktionen mit dem Spiel erlauben, zum Beispiel eine Person, die halt sehen kann, ob jemand Werwolf ist oder nicht, oder eine Person, die jemanden retten kann, soll er sterben. Also je mehr man davon reinbringt, umso länger dauert jede Runde.
Ja.
Aber es erweitert die Mechanik und es wandelt ein bisschen was ab.
Genau. Also gerade bei Werwolf von Düsterwald kann es schnell zu Rollenspiel-Light werden, wenn die Gruppe sich darauf einlässt. Also wenn, genau, wenn die Gruppe da Interesse an hat.
Genau, einfach so wie Dorfbewohner miteinander reden.
Genau. Dabei hat das Spiel aber halt Gewinner und Verlierer. Das heißt, man ist halt keine Rollenspielgruppe, die gemeinsam etwas tut, sondern man handelt halt im Zweifel gegeneinander.
Genau, man spielt halt zielgerichtet, in der Regel. Und ja, Lügen ist dabei Teil des Spielprinzips. Also zu sagen, dass man kein Werwolf ist. Liegt unterschiedlichen Leuten unterschiedlich gut.
Ja, ja. Und unterschiedliche Leute spielen sehr unterschiedlich. Und es hat eine Lynch-Ästhetik. Weil man eben gemeinsam als Dorf entscheidet, wen man tötet und wer getötet wurde von den Werwölfen oder den Dorfbewohnern, nimmt am weiteren Spiel nicht mehr teil und wird zum Zuschauer.
Ja.
Ich glaube, zum Teil wegen dieser Lynch-Ästhetik spiele ich das Spiel immer sehr humoristisch und nicht zu rollenspielig. Aber ja, da gibt es die verschiedensten Varianten, wie man das vom Spielgefühl her spielen kann.
Ja, du hast recht. Lynch-Ästhetik sollte man, ja, sollte man bedenken, dass das vielleicht, also dass die Gruppendynamik, wenn es kein Spiel ist, unangenehm werden kann. Und ja, was das Spiel auch mal wieder hervorbringt, was auf Deutsch spielt, gendern als Information. Also, ob ein Begriff eben in eine bestimmte Richtung gegendert ist, kann Informationen geben. Also, es gibt halt verschiedene Rollen. Also, wenn jemand sagt hier, der Werwolf erwacht, weil man weiß, dass einer im Spiel ist, dann gibt das eine bestimmte Vorstellung. Und das, je nach den Geschlechtern der Mitspielenden, die da rumsitzen, kann das natürlich eben in eine bestimmte Richtung lenken. Genau wie, wenn man jetzt bei den Bonusrollen hier die Hexe erwacht, schafft auch wieder ein Bild. Und auch der bewusste Wechsel hin und her kann halt wieder Informationen schaffen. Das ist halt was...
Ja. In den meisten Runden, in denen ich das gespielt habe, mit Extrarollen,
ja,
wurde entsprechend sich darauf geeinigt, dass damit soll es nicht aus Versehen Informationen gegeben werden. Also dass das Geschlecht das Wort allgemein hat, also wie es auf der Karte steht. Mhm. Also wäre es immer die Hexe, egal welches Geschlecht die Person hat, die Hexenkarte gezogen hat.
Ja.
Und immer der Werwolf. Damit sowas nicht passiert. Damit diese Informationen nicht eingeflossen werden. Aber man kann es natürlich auch benutzen, um gezielt Informationen zu streuen.
Gut, das würde ich als Spieler natürlich tun.
Genau.
Als Spieler möchte man neutral sein und möglichst wenig Informationen geben, sondern eben ja, praktisch die Züge ansagen. Und dann kann es problematisch werden.
Wenn man aus Versehen Genderformen einwirft, die nicht...
Ja, die Informationen bringen.
Genau, die Informationen geben.
Und da müssen wir aufpassen. Also das zeigt eben halt auch, wie gegenderte Sprache immer Informationen mit sich trägt, immer Bilder hervorruft.
Ja.
Ein weiterer Werwolf-Klassiker ist natürlich für das schwarze Auge der Wolf von Vinhal. Eines der, ich würde sagen, großen Abenteuer. Und wenn ich nach Lieblingscovern gefragt werde, oft eins derer, die ich nenne.
Für mich ein Abenteuer, über das ich so gut wie keine Fakten weiß, aber sehr viele Gefühle.
Ah ja, was hast du mitbekommen?
Also die Sache ist die, dass es sehr oft in der Szene über das Abenteuer gesprochen wird. Ich habe es aber nie gespielt. Weil immer die Gruppen, gerade wenn ich länger mit Gruppen gespielt habe, hatten es fast alle anderen aus der Runde schon gespielt und ich als Einzige nicht. Und dann war entsprechend so, ja okay, in dieser Gruppe kann ich das nicht nochmal spielen und erfahren, weil alle anderen kennen es ja schon. Und dadurch habe ich einfach sehr viel Wissen über die Emotionen, die Leute dabei hatten, dieses Abenteuer zu spielen, die oft sehr begeistert waren. Aber halt mein Faktenwissen ist auf das beschränkt, was dabei nebenher erwähnt wurde.
Ja, also für mich ist das eins der Go-To-Abenteuer. Also nicht nur wegen des Covers. Das ist nicht nur wegen des Covers, das den Werwolf zeigt, der ja durch das Fenster zu seiner Familie reinguckt, die da am Tisch sitzt und dann erschrocken aufsteht. Von Uwe Kandice gezeichnet, aber also es hat Schnauzbärte und es hat Hartwurst, also sehr DSA, aber sind, also nicht die klassischen Helden ohne Hemd. Also der Werwolf hat kein Hemd an, aber die. Ja, es ist halt eben. Es ist halt eher eine Horrorszene und das mag ich sehr gerne und es ist für mich ein Übergangswerk zu modernen DSA. Das schwarze Auge hat eben sich natürlich entwickelt, es hat ein bisschen als D&D-Klon, als ein ja, klassisch Fantasy-Rollenspiel angefangen und hat dann eben, ist dann eben sehr spezifisch geworden in seinem Stil. Und dies ist halt ein DSA-Abenteuer, das Anknüpfungs- und größeren Metaplot bietet, das Auftritt prominenter NSC hat, das sowas wie eben Zeitungsartikel und Geschehnisse in der Welt als Informationsvermittlung bietet. Also die Charakter brechen praktisch aufgrund von von Nachrichten auf, um eben diese Werwolfsgeschichte zu klären. Und kommen in eine Stadt, wo ja eine Jagd nach einem Werwolf stattfindet. Und letztlich stellt sich halt heraus, dass es ein unschuldiger Werwolf ist. Ich möchte jetzt auch nicht komplett spoilern, aber ja, es ist eben dieses moralische Dilemma. Dann, wie gehen wir damit um, dass der jetzt irgendwie schreckliche Taten begangen hat, aber eben in einem Zustand, wo er es nicht wissen konnte und das...
Und es nicht verhindern konnte.
Genau, sonst auch ein guter Mensch, eine Respektsperson, wie gehen wir da, ja, also wie können wir den erlösen, können wir den heilen? Das sind halt so Fragen, die da drin sind, die über das Monsterschlagen hinausgehen und die Helden auch in Konflikten verschiedener Fraktionen innerhalb des Abenteuers bringen können. Das ist halt ein komplexeres Abenteuer mit einer sozialen Ebene drin. Es hat einige eben unterhaltsame DSA-Oldschooligkeiten drin, aber gleichzeitig auch so eine emotionale Basis, und es hat als Abschluss eben einen Dungeon, der nicht random ist. Es ist halt ein Haus, also ein Herrenhaus, wo mit zerschlagenen Fenstern und Türen und so, wo Wölfe drin rumlaufen, weil der Werwolf praktisch sein Rudel drin hat. Das ist praktisch also eine Wolfshöhle in einem ehemaligen Herrenhaus oder einem verfallenen, und das ist halt auch ein interessanter Abschluss. So. Genau, die Grundstruktur des Abenteuers hält heute noch stand. Natürlich kann man immer ein paar Sachen anpassen und vielleicht ist hier die eine Formulierung nicht mehr ganz aventurieren. Vielleicht muss diese Begegnung nicht jetzt unbedingt sein, aber insgesamt ist es halt ein Abenteuer, das noch standhält, das sich noch wie DSA anfühlt, und schätze ich hoch. Und ja, der unschuldige Werwolf und den Timer, der automatisch ist, wenn man weiß, ja, beim nächsten Fall passiert was Schreckliches, das ist natürlich was, wie man Werwölfe als Gegner gut im Rollenspiel verwenden kann. Das ist halt, also dafür möchte ich es auch beispielhaft haben, eben als ein Abenteuer, wo es eben darum geht, also der Ermittlungsteil herauszufinden, wer ist der Werwolf, wie man es bei Fünfdüsterwald halt auch ein bisschen hat. Und dann, wie gehen wir moralisch damit um, dass es ein Mensch ist, der sich in eine Bestie verwandelt, aber eben auch ein Mensch.
Der im Zweifel auch gar nicht weiß, was ihm passiert, das kann ja sein.
Genau, dann ist das klassische, ja, Serienmörder-Ding, wir müssen die nächste Tat verhindern, wir haben nur eine schmale Zeit zu ermitteln. Dann eben so mythologisches, das hier ist ein Werwolf. Was hilft gegen Werwölfe? Bekommen wir Silber, bekommen wir Wolfsbann und solche Sachen. Konkurrenz, weil andere Leute auch den Werwolf jagen. Also es sind halt ja sehr, sehr viel, wie man damit umgehen kann, wie man einen Werwolf verwenden kann. Ich denke, es sind auch, diesen Elementen kann man in sehr vielen verschiedenen Settings einfach das aufbauen. Wie jagt man einen Werwolf? Also einfach jeden Vollmond geschehen. Schreckliche Morde ist halt immer eine gute Grundlage.
Um ein Abenteuer aufzubauen, ja.
Genau, das ist halt eine Struktur, die eben ja ein festes Zeitframe gibt und gleichzeitig das Serienmörder-Genre ein bisschen bedienen kann.
Ein weiteres, aber sehr modernes Werwolfsabenteuer in DSA ist Grimme Herzen.
Ja, Shoutout an Julian Hertel hier an dieser Stelle.
Von mir auch. Hi. Und das ist ein Heldenbergs-Abenteuer, also als One-Shot designed.
Genau, 16 Seiten.
Und es ist extrem beliebt. Es hat Rationen vom Witcher und Werwölfe. Spoiler.
Genau, da geht es eben ein bisschen um den unschuldigen Werwolf, aber es geht auch darum, dass es halt in das Schwarze Auge halt ein mit Transsilien ein Fantasy-Reich gibt, in dem Werwölfe so die Herrschaft stellen. So ein böses Land. Also, oder ein Schattenland, wo der Herrscher ein Werwolf ist und sein Rudel eben auch einfach Macht in dem Land hat.
Damit will auch erstmal umgegangen werden.
Ja, aus dem Land halt möchte jetzt halt jemand fliehen, der aber auch zufällig ein Werwolf ist. Und dann haben die Helden halt das Problem, dass der Werwolf da ist.
Das ist ein häufiges Problem in dieser Thematik.
Ja, ja. Aber das ist halt weniger die Ermittlung, wer ist der Werwolf, sondern hier ist der Werwolf.
Und was machen wir jetzt?
Genau, fuck ein Werwolf. Ja.
Ein Kern vom Werwolfsthema, gerade in filmischen Medien aber auch, aber durchaus auch in Rollenspiel, ist die Verwandlung in den Werwolf.
Auf jeden Fall, also das ist ja praktisch das, was den Werwolf ausmacht. Also natürlich, ja, dass er zwei Gestalten hat, aber ja, natürlich der Übergang ist natürlich immer was Interessantes, und natürlich wird das filmisch oft gezeigt und manchmal mehr oder weniger gelungen, unterschiedliche Budgets.
Ja, wobei das Gesamtbudget nicht zwingend sagt, wie gut die Verwandlung gelungen ist, oder der Werwolf an sich.
Die Verwandlung sagt auch nicht notwendigerweise, also die Verwandlung hier sagt nicht notwendigerweise, wie gut der Film ist insgesamt, klar.
Genau. Klar. Ja, da gehen Sachen teilweise sehr weit auseinander. Was kann eine Verwandlung sein? Was kann sie aussagen? Wie kann sie wirken? Was kann sie sein? Für mich ist immer so ein Kernfaktor, ist die Verwandlung Monsterhorror?
Also gruselig für die
Zustehenden, genau. Oder ist die Verwandlung Body Horror, also gruselig für die Person, die sich verwandelt? Und es kann auch beides sein.
Genau, ich denke, das hängt davon ab, wen man Empathie hat, also als Zusehender. Also mhm. Hat man Empathie mit jemandem, der diesem Monster begegnet und Angst davor hat? Oder eher Empathie mit dem verwandelnden Geschöpf? Das ist natürlich auch eine Frage des Framings durch den Film.
Genau, und das finde ich immer sehr, sehr interessant, darauf bei der Verwandlung zu achten. Für mich ein großes Beispiel für den Body-Horror bei der Verwandlung ist die Serie Being Human, nur die UK-Version gesehen. Da geht es um mehrere Charaktere, einer davon ist ein Werwolf.
Aber es hat auch mehr ein Urban-Fantasy-Ding im Sinne von mehrere übernatürliche Geschöpfe, das sind die Protagonisten und man verbringt Zeit mit denen. Deswegen ist natürlich die Sympathie für den Werwolf groß.
Genau, man lernt den Werwolf halt von seiner menschlichen Seite kennen und bekommt dann die Verwandlung präsentiert, die nicht angenehm aussieht. Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel für den Body-Horror-Aspekt der Verwandlung.
Ja, bei Hemlock Grove zum Beispiel ist auch viel Horror mit... Ja, es verwandelt sich zwar in Wolf und nicht in so ein Mischwesen, aber da wird dann halt auch abgezogene Haut verschlungen und sowas.
Yeah.
Ja, es war eine unangenehme Szene, aber gute Idee. Genau, American Werewolf, auch ein Klassiker aus den 80ern mit viel praktischen Effekten, wo...
Und der Film... Sieht, finde ich, dafür, aus welcher Zeit er ist, auch echt gut aus.
Ja, ja, also insgesamt ist es, da geht es halt ja um diese, auch um die Fieberträume und Verwandlung, dieser Mensch, der sich jetzt zum Werwolf wird, da durchmacht. Mhm. Das ist halt sehr aus der Perspektive des Verwandelnden. Wo man eher in der Zuschauerperspektive ist die Verwandlung von, also zumindest die erste von Oz bei Buffy.
Ja, die Szene ist, dass die potenzielle Freundin von Oz. Mit im Raum ist, weil sie ihn zur Rede stellen möchte, warum er so abweisend zu ihr ist im Moment. Mhm. Und er ist so abweisend zu ihr, weil er gerade festgestellt hat, dass er ein Werwolf ist und er weiß, er wird sich im nächsten Moment verwandeln. Man lebt es aber aus der Perspektive seiner Freundin. Mhm. Das heißt, sie sieht Anzeichen davon, dass das was nicht stimmt und er versucht, sie von sich zu stoßen, damit sie nicht mehr weiter im Raum ist, während er sich verwandelt. Und man bekommt aber ihre Perspektive, wie er sich verwandelt und wie er zu einer Bedrohung wird von der Person,
ja.
Mit der sie zusammen sein möchte.
Ja, manchmal möchte man Werwolf gar kein Horror sein, sondern ein cooles Monster, das cool aussieht.
Ja.
Also der Van Helsing mit halt, 2000er Actionfilm mit sehr, sehr guten Werwolf-Effekten, erstaunlicherweise.
Ja.
Einem der albernsten Draculas jemals.
Mhm.
Also sehenswerter Schund.
Kann ich es unterschreiben.
Ja,
okay. Ich finde den Film super.
Ja.
Ist nicht gut, ich finde ihn super.
Genau, das ist ja ein cooles Monster. So. Das
sieht cool aus, ist cool gemacht, das kann was.
Genau, Underworld halt auch in dieser 2000er Monsterschund-Schiene einzuordnen, ähnlich.
Effekte zum Teil ein bisschen noch cooler.
Die Verwandlung selbst, ja. Aber,
ja, ja.
Aber die Werwölfe waren da.
Ich würde auch sagen, insgesamt, glaube ich, ein besserer Film als Van Helsing.
Ich finde Van Helsing unterhaltsamer.
Ja, halt auf eine andere Art und Weise.
Ich finde, also Underworld finde ich nicht so gut, dass es sich leisten könnte, weniger unterhaltsam zu sein. Sagen wir es so. Aber ja, beides, einfach coole Monster.
Mich haben sie beide angesprochen auf verschiedene Art und Weise.
Ja. Genau, dann, klar. Dann ist die Frage, in was verwandelt es sich eigentlich? Verwandelt es sich in dieses Mischwesen? Eine große Kampfbestie, verwandelt sich einfach in einen Wolf, in ein Tier.
Mhm.
Es wird einfach jemand aus den 30er Jahren Haare ins Gesicht geklebt, das sind halt die...
Ich glaube, das soll auch das große Fellmonster sein.
Es verändert sich einfach nur das Verhalten, aber ja, natürlich, der Wolf von den 30ern ist halt eben ein sehr haariger Mensch, aber natürlich auch der damaligen Zeit und den Effekten geschuldet. Es gibt eben auch durchaus eben Szenen, wo sie sich einfach nur in Tiere verwandeln. Also Twilight zum Beispiel einfach sehr große Wölfe.
Ja.
Hemlock Grove auch Wölfe. Und ja, es ist natürlich immer eine Entscheidung, die getroffen wird, wenn man Werwolf schafft. Ist das ein Mischwesen? Ist das einfach ein Wolf?
Mit unterschiedlichen Konnotationen. Wobei wir auf den... Ich glaube, ich möchte noch später noch auf den Wolf als Gegner eingehen, aber...
Ja, oft ist das halt ein Wolf mit menschlicher Intelligenz oder ein Wolf, ja. Wolf, der den Menschen nicht fürchtet. Ist halt oft, was bei einem Werwolf rauskommt, der sich in Wolf verwandelt.
Ja, und auch oft sehr aggressiv. Also dieser Wolf ist entweder sehr aggressiv oder eben sehr bewusst.
Genau, der dann eben auch oft dann durch die Stadt läuft, um Dinge zu machen. Und eine Frage ist auch, ist die Verwandlung bewusst oder unbewusst?
Genau, es ist eine Entscheidung, sich zu verwandeln. Es ist eine Entscheidung, der Wolf zu sein.
Bei der Wolfmann ist es halt offensichtlich Horror, du verwandelst dich gegen deinen Willen. Mhm. Und bei Wehr auf die Apokalypse, da kannst du dich verwandeln auch halt eben. Und stufenweise, wie gesagt, zwischen Wolf, Mensch und Mischwesen.
Ja, bei einer literarischen Grundlage, die ich ansprechen möchte, bei Animorphs geht es zwar nicht um Werwölfe,
allerdings
hat einer der Charaktere den Wolf als ihr Tier ausgesucht, in das er sich am liebsten verwandelt.
Mhm.
Und dieser Charakter macht es halt auch bewusst. Was ich ganz spannend fand, ist, dass sie als Charakterisierung hat sie auch sehr den Rudelgedanken. Sie ist sehr, die Gruppe muss beschützt werden, wenn sie Leute Konflikte haben, versucht sie die zu beenden, also auf eine positive Weise und nicht durch Gewalt. Also sie ist ein sehr emotionaler und den Emotionen sehr zugewandter Charakter, die aber sehr positiv dargestellt wird. Und das fand ich ganz bemerkenswert als Charakterisierung für jemanden, der den Wolf als willentliche Verwandlung nimmt.
Mhm. Ja, das entspricht ein bisschen der Symbol, also wir sprechen ein bisschen der Symbol, der Wolf oft aufgebürdet wird. Und ja, Verwandlung gibt es natürlich wieder im Rollenspiel, wer auf dem Klipse, als Spielmechanik. Und das ist Verwandlung nicht immer ganz einfach.
Mhm.
Also du hast dich verändernde Spielwerte, du kannst mehrere Wertepakete haben, zwischen denen du switchen musst.
Oder Modifikatoren, die draufkommen, wenn du Wolf bist.
Genau, das ist nicht ganz einfach. Bei Magic haben sie es gelöst, indem sie einfach zweiseitig bedruckte Karten haben. Also sie haben halt das ist auch kein Rollenspiel, aber da haben sie eben dieses, du hast eine Karte und du kannst sie umdrehen, auf der Rückseite ist
der Wolf.
Ist die andere Version, genau.
Mhm.
Also,
ja.
Das ist natürlich eine clevere Art und ich glaube, es kommt viel auf die Darstellung an, ob das super komplex ist, einen Werwolf-Verwandlung durchzumachen oder ob es eben so einfach ist, für die Karte umdrehen oder auf den nächsten Werteblock zu gucken.
Mhm. Und ja, wir hatten schon gesagt, bei Monster Hearts verändern sich die Werte gar nicht. Aber das, wie es dargestellt wird, verändert sich dadurch halt. Wenn du bist halt zu deinem dunklen Selbst im Zweifel.
Das ist ja dem geschuldet, dass das eben ein Erzählspiel ist und Hard by Apocalypse-Stil, um es zu tun, tu es hat. Das heißt, du beschreibst, was du tust und dann wird der Move gewürfelt, der dazu passt. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, kannst du halt sagen, hier, um die Person zu manipulieren, erinnere ich sie daran, wie wir damals hinter der Turnhalle geknutscht haben und dann gebe ich einen String aus. Das wirst du als Wolf wahrscheinlich nicht machen.
Aber wenn, Power Move.
Ja, es ist immer die Frage, wie möchte ich einen Werwolf halt haben? Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, der Werwolf ist eine Kampfbestie, die macht alles fertig.
Ja, dann muss sie halt auch kämpfen können und stark sein.
Genau, die Werte müssen da sein.
Und genau.
Wenn die Werte eines Wolfs dann halt relativ schmächtig sind im Vergleich zu anderen Sachen, wenn man die nimmt, dann erfüllt es eventuell nicht den narrativen Zweck, den man sich da ja vorgestellt hat. Was da oft verwendet wird, um Werwölfe gefährlicher zu machen, ist Regeneration. Hat sich auch wie so ein Trope entwickelt, dass Werwölfe Schaden regenerieren.
Ja.
Ja, das ist bei Werwölfe der Apokalypse auf jeden Fall so. Und bei DSA und bei vielen anderen Spielen sind Werwölfe in der Lage, einfach Schaden sehr, sehr schnell zu heilen. Und ich habe manchmal Angst, dass Werwölfe mechanisch sehr umständliche Gegner sind oder als Einzelspielercharakter, weil du eben diesen Wechsel zwischen Wertepaketen hast. Je individueller der Werwolf ist, umso individueller müssen praktisch die Pakete auf beiden Seiten sein.
Du hast die Regeneration noch dazu. Es soll ein gefährlicher Gegner sein, also wahrscheinlich auch relativ hohe Werte in vielen Fällen.
Ja, mehrere Kampfwerte, mehrere Manöver und sowas, die werden unterschiedlich je nach Gestalt.
Genau, und das kommt einem schon sehr aufwendig vor. Wenn man jetzt Werwölfe die Apokalypse spielt, dann hat das halt jeder, gehört es zum Spiel.
Genau, das ist auf dem Charakterbogen dargestellt.
Genau.
Wenn du es bei DSA machst, dann hast du eigentlich keine Tools an der Hand, um das leichter zu verwalten.
Ja.
Du musst einfach zwischen zwei Bögen und her swippen.
Ja. Im Prinzip ist das wahrscheinlich das Einfachste, was du machen kannst. Einen Charakterbogen für die Menschengestalt, einen Charakterbogen für die Wolfsgestalt.
Ja, oder halt zwei Werteblöcke, wenn du eine Spielleitung machst.
Genau. Wie sonst soll man das gut darstellen? Aber es ist halt je nach Rollenspiel auch unterschiedlich aufwendig.
Genau. Es kann einen großen buchhalterischen Aufwand haben.
Mhm. Das kann Leute abschrecken, muss aber nicht.
Genau, das kann es auch wert sein, aber ja, prinzipiell, das ist natürlich auch der Kontrollverlust ein Teil dessen, was Werwolf ausmacht.
Mhm.
Da ist die Frage, wie setzt man das mechanisch um? Also bei Werwolf Paria wenn man in der Monstergestalt ist, die Grundregel, dass wenn man nicht irgendwelche Willenskraftakte verbringt, dass man entweder kämpfen muss oder sich auf einen Gegner zu bewegen, den man angreifen möchte. Oder eine Person. Das sind halt die Sachen, die man zur Verfügung hat.
Mhm.
Kontrollverlust ist natürlich auf jeden Fall was den Werwolf ausmacht. Also, du wirst einfach komplett von deinen Instinkten beherrscht.
Übermannt.
Von tierischen Instinkten. Und handelst sozusagen mit deiner menschlichen Schleue, aber mit diesem tierischen Instinkt. Oder
nur mit dem tierischen Instinkt.
Genau, irgendwas in die Richtung passiert in sehr vielen Werwolfsgeschichten. Oder du hast eben einfach einen Impuls oder Hunger, gegen den du nicht ankommst. Und was ist daran gruselig?
Sowohl wenn der Werwolf das fremde Monster ist, als auch wenn der Werwolf der Protagonist ist, ist es gruselig, dass man nicht weiß, was passieren wird.
Genau. Und das Verhalten sich stark verändert.
Ja. Und eine zu Beginn unschuldige Person kann zum Täter werden.
Genau, genau.
Und das ohne das willentlich zu tun.
Genau.
Man kann gleichzeitig Opfer und Täter sein bei Werwölfen.
Genau. Auf der anderen Seite die Frage, was macht den Reiz aus, wenn man so oft wie Werwolf als Spielercharakter vorkommt?
Naja, ich meine, das Wilde und Instinktive zu spielen kann halt auch, ich meine, nehmen Personen für viele Charaktere als treibenden Motor an und nicht nur für Werwölfe. Das ist offensichtlich etwas, was viele Leute anspricht.
Ja, und es kann auf jeden Fall auch interessant sein, der Horror zu sein, wie wir erzählt haben, für andere Leute, dass man eben einfach ein Monster spielen möchte auf diese Weise, dass wo man halt auch die Entschuldigung hat, dass der hat jetzt keine Entscheidung getroffen, der hat einfach gehandelt.
Und manchmal möchte man das ja auch tun. Das ist
genau.
Vielleicht ein guter Outlet, das so zu spielen.
Und es kann auf jeden Fall etwas sein, was eine Freiheit gibt, so dem sozusagen den eigenen dunklen Impulsen zu folgen. Würde ich Bloodthirsty als Film erwähnen, wo das so ist. Da geht es halt um eine Musikerin, die zur Aufnahme eines neuen Albums in so ein einsames Landhaus geht und dort eben eine Verwandlung durchmacht. Und dadurch wird ihre Musik halt erstmal düsterer und freier. So, es ist eine kreative Energie für sie, aber das endet natürlich in Gewalt. Wie es bei Werwolfsgeschichten so ist.
Ja, genau. Also nicht, wenn Musiker in ein anderes Landhaus ziehen. Das ändert nicht zwingend Gewalt.
nicht zwingend.
Aber Werwolfgeschichten schon.
Da wird das enthemmte Werwolf sein mit kreativer Energie gleichgesetzt. Das fand ich auch einen interessanten Reiz, den es haben kann. Und ja, diese Verwandlung ist natürlich, wenn man sich unwillig verwandelt, nochmal mehr Kontrollverlust, als wenn man
das entscheiden kann.
Ja, sozusagen, jetzt lasse ich die Zügel los. Und ja, wie geht man mit Spielercharakteren um, die Werwölfe sind? Wenn alle Werwölfe sind und das kontrollieren können, ja klar, das ist was anderes. Aber wie geht man mit Spielern um, die Werwölfe spielen, die Kontrollverluste haben?
Ich glaube, da ist auch ein Teil des Reizes, der Charakter hat den Kontrollverlust. Die spielende Person hat ihn für gewöhnlich nicht. Mhm. Für gewöhnlich kann die spielende Person weiterhin entscheiden, wie dieser Charakter handelt. Auch wenn der Charakter kompletten Kontrollverlust hat und vielleicht auch gar nicht mehr weiß später, was getan worden ist oder so.
Ja.
Oft entscheidet trotzdem weiter die spielende Person, was dieser Charakter eigentlich tut.
Genau, ist es halt immer noch, die Player Agency ist gegeben.
Genau. Das heißt, du spielst immer noch deinen Charakter, aber dein Charakter hat halt zwei Seiten zu sich. Und du kannst aber beide Seiten voll ausspielen.
Ja, genau. Wenn es nicht in der Kontrolle der spielenden Person bleibt, dann ist es halt auf eine Art mehr Horror wahrscheinlich. Braucht natürlich großen Absprachebedarf, was die Spielleitung dann mit dem Spielercharakter anstellen kann in der Zeit. Und dann findet halt viel des Werwolf-Seins offscreen statt. Das macht es wahrscheinlich mehr zu mehr Horror. Was nimmt ein bisschen die Coolness daraus, den Werwolf nach unten zu haben?
Andererseits kann es halt natürlich wieder dann in einem anderen Genre auch sehr, sehr spannend sein für die Gruppe und auch für den Spielenden.
Ja, genau. Aber Fantasy wäre es ein bisschen ein Verlust. In einem reinen Horror-Setting
wahrscheinlich ein Gewinn. Ja. In irgendwas dazwischen kann es auch sehr, sehr spannend sein. Also das einfach es gibt verschiedene Ideen, wie das umsetzbar ist und wie das interessant sein kann. Aber das braucht auf jeden Fall immer Absprache mit den Beteiligten, inwieweit sie die Player Agency abgeben wollen oder nicht.
Ja, Kontrollverlust ist natürlich auch ein Thema im Kink an sich. Im Sinne von absichtlich abgeben von Kontrolle, nicht im Sinne von verliere sie vollends und
werde zu einem Werwolf.
Habe ich bisher noch niemanden gehört, der zu Werwolf geworden wäre durch Kink.
Ja, schöne Vorstellung. Ja, also jetzt nochmal ein kurzer Kink-Einschub-Block. Mhm. Wenn ihr darüber nichts wissen wollt, skip ahead. Wir geben uns ein paar Minuten. Denn wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, gerade im Primal-Bereich, wo es eben darum geht, sich in die Instinkte reinzulehnen, in eventuell tierisches Verhalten sich reinzulehnen, was halt nichts mit Pet zu tun hat, sondern eher als Mensch lehne ich mich in die Instinkte rein und lasse mich da ein bisschen auf eher Playfights vielleicht ein, ein bisschen gehe ins Körperlichere.
Genau, es wird auch sehr körperlich miteinander agiert und wenn es sexuell wird, glaube ich auch eher rough und so.
Aber genau, dann
spielt Assoziation mit Tieren an.
Genau, ja. Nicht zwingend, also das ist jetzt keine Zweitvariante von Petplay, sondern es ist halt eher was, wo manche Personen, die das machen, sich in einen Modus gehen, der tierische Anleihen haben kann.
Oder den für sich so framen, als ob sie jetzt, genau. Ich nehme einen tierischen Modus an. Das ist halt, offensichtlich gibt es ja Überschneidungen mit Petplay, was halt ist nicht dasselbe und es ist keine hundertprozentige Deckung oder so.
Genau.
Und,
ja. Und nicht jeder, der Primal macht, hat das. Oder benutzt Tiermodus.
In so einen Modus rein und lässt seine Instinkte nach vorne, würde ich sagen. Mhm. Also ähnlich wie beim Rollenspiel gibt es natürlich eine Metaebene. Und ja, es kann sich wie ein absichtlicher Kontrollfluss anfühlen, eben, wenn man sagt, ja, okay, ich lasse jetzt einfach diesen Instinkt zu.
Ja.
Und man kann sich natürlich auch wieder einfangen.
Ja. Und es ist, man geht eben in einen Modus, wo man sich weniger kontrolliert.
Genau. Es ist keine komplette Selbstaufgabe, also offensichtlich, sondern es ist halt weniger in Kontrolle. Und ja, auf der Meta-Ebene existieren weiterhin Sicherheitstechniken. Also du kannst immer noch ein Safe-Word sagen, die meisten Leute hören auf. Und ansonsten, wenn man eben in so einem sehr körperlichen Auseinandersetzung ist, kann man abklopfen.
Oder wie in dem Modus, in dem man ist, entsprechendes Aufgeben-Symbol von sich geben. Das ist dann eben Absprachensache, was man glaubt, was fürs Spiel hilfreich ist, sodass man sicher spielen kann.
Genau, und eventuell tut man halt Dinge, die man sonst nicht genauso machen würde. Aber die Persönlichkeit, die Hemmungen bleiben an sich bestehen, die man hat. Also man kann über manche hinweggehen, man handelt vielleicht, ist halt nicht so, dass sie nicht mehr existieren würden, weil
ja.
Also so stark ist die Selbsthypnose, die man da betreibt, auch nicht.
Man spielt halt mit den Instinkten, mit dem Kontrollverlust bzw. dem Abgeben von Kontrolle, dem Loslassen von Kontrolle und einer gewissen Hemmung dadurch. Es bleibt dadurch ein Spielen damit.
Ja, ja.
Man enthemmt sich nicht komplett, man löst er nicht von jeder Kontrolle seines Lebens. Man spielt mit diesen Instinkten und mit dieser Enthemmung. Aber wo wir gerade bei Kinks sind, die mit den mit Werwolf und Wolf ein bisschen korrelieren können, es gibt auch noch den Transformation Kink. Ja, ein Kink, der über die Verwandlung, dass die Verwandlung eventuell etwas Monströses einen Reiz auf jemanden ausübt.
Ja, auch so monströse Körper, Mischwesen.
Mhm. Oder Tierwesen.
Genau, es kann als einen Reiz ausüben und ja, natürlich kann das auch für viele Transmenschen, kann Monstrosität eine große Symbolkraft haben, dass sie eben dass sich da wiederfinden, so ein Akt der Verwandlung. Und
es kann jetzt zwar eventuell für einfach nur das Herauslassen einer anderen Seite stehen.
Ja.
Es kann aber auch eine erotische Vorstellung sein, sich körperlich tatsächlich zu verändern.
Oder verändert zu werden.
Ja.
Oder eben, dass der Partner sich verändert. Das sind alles Möglichkeiten, die, ich sag mal, in der Fantasie, in Fanfiction, in Rollenspielen, als Hypnose und sowas leichter umsetzbar sind als in der Realität, weil wir kennen, wie gesagt, niemanden, der durch Kink wirklich zu Werwolf geworden ist.
Richtig. Aber wie gesagt, es gibt durchaus Sexspielzeuge, die das unterstützen.
Verwandlung als Kink ist auf jeden Fall was Werwolf bedienen können. Und du wolltest aber noch was zum Wolf als Anmerkung einschieben. Also
ja,
Bild vom Wolf.
Genau, zum Bild vom Wolf. Klar, also erstmal mal die Trennung. Werwolf ist nicht gleich so ein Wolf. Werwolf ist halt ein Mannwolf, ein Menschwolf.
Ja, ein Monster vor allen Dingen auch.
Ein Monster, das etwas Monströses hat. Der Wolf an sich ist ein Rudeltier.
Ja, genau, aber es ist halt trotzdem eine Standard-Kampfbegegnung im Rollenspiel.
Ja,
also geh in den Wald und such einen Beutel Wölfe, ist das so eine Standard-Quest.
Genau, und es ist halt nicht nur im Rollenspiel, also in vielen Computerspielen, in Computer-Rollenspielen, auch in anderen Medien ist der Wolf als Kampfbegegnung Standard. Und ich möchte da ein wenig Kritik ausüben. Also in einem Fall, wo es mich wirklich gestört hat, der Switcher-Computerspiel, wo ständig Geralt von rumlaufenden Wölfen angegriffen wird und er die erschlagen muss, um da rauszukommen. Und es ist einerseits naturalistisch einfach Blödsinn und gleichzeitig ist es auch in der Welt Blödsinn, weil es warum zum Geier sollte sich der Hexer, der gefährliche Monster erschlägt, um herumirrende Wölfe kümmern? Und warum zum Geier sollten die jemanden, der so gefährlich ist, angreifen und nicht aufhören, bis sie selbst tot sind? Das ist einfach für mich komplett sinnlos, dass Tiere, die einfach nur ihr Leben erleben wollen und die keinen Gewinn daraus haben, bewaffnete Menschen anzugreifen, das in Computerrollenspielen und Rollenspielen und so ständig tun.
Ich glaube nicht, dass Wolf verstehen würde, wie er bewaffnet ist. Aber sie greifen halt sonst eher selten Menschen an.
Und ich glaube schon, dass Tiere verstehen, ob man bewaffnet ist oder nicht. Also, dass die Waffen wiedererkennen, wenn sie schon mal eine gesehen haben. Also, schon mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tiere, die Erfahrung damit haben, bewaffnete Menschen von unbewaffneten Menschen unterscheiden können.
Wie sonst die Erfahrung sammeln? Sie werden ja ständig von Helden erschlagen.
Ja, das ist das Problem. Aber Tiere laufen halt, wenn sie merken, dass sich das angegriffene Wesen sehr stark wehrt, im Zweifel auch wieder weg.
Ja.
Und lassen sie nicht einfach erschlagen, sondern fliehen.
Ja, das ist halt eine Ästhetik, dass Wölfe Fantasy-Gegner sind. Die hat sich irgendwie so etabliert. Und ja kann halt eher grundlos langweilig sein, wenn man einfach halt immer, ja, dann kommen einige Wölfe aus dem Wald und greifen euch an. Aber jetzt generell die Ästhetik von heulenden Wölfen, von Wölfen, die um einen herumstreuen.
Den Kreis enger ziehen.
Das ist natürlich gruselig und die Bedrohung ist halt gleich besser, als wenn es nur ein reines Schwertfutter ist. Also wenn man es als Stimmungselement nutzt oder eben auch als Teil einer Story. Eben bei Wolf von Windhall sitzen die Wölfe im Haus, weil der Werwolf sie gesammelt hat. Das ist ja ein Rudel um sich gesammelt und die kämpfen halt für ihn, abgesehen davon, dass die SA-Wölfe halt auch fliehen. Also die haben halt einen Wert, auf dem sie
ganz. Auf dem sie fliehen, genau.
Klar, das sind aggressive Wölfe in dem Moment, halt einfach ein Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Eben, dass ein Werwolf übt Kontrolle über sie aus. Irgendwie die Nahrungsquelle ist weg, also Hunger, Winter oder irgendwas anderes ist passiert oder
irgendwas. Irgendwas macht sie aggressiv. Das heißt, es gibt eine magische Grundlage darum, warum die Tiere hier aggressiv werden. Interessante Nutzung von Wölfen als Gegnern.
Ich bin sowieso keine Freundin von komplett unmotivierten Kämpfen.
Ja, ich auch nicht. Vor allem, wenn sie so. Also, wenn in einer Gegend ständig Skelette aus dem Boden kommen und einfach Lebende angreifen, die greifen halt alles an, was lebt. Deswegen tun sie das. Okay. Sind immer noch sinnlose Kämpfe, aber sie haben wenigstens einen Hintergrund.
Ja, aber das Skelettproblem wird wahrscheinlich eher ein größeres sein. Und ähnlich sollten Wölfe halt auch Environmental Storytelling sein, dass die Wölfe da sind, was darstellen. Sie können eben halt auch, ich sag mal, Konkurrenz um Nahrung sein. Wenn man die Gruppe in der Wildnis spielt, die halt jetzt den Hirsch jagt, um sich zu ernähren, weil die Wölfe schneller sind oder das streitig machen, dann wird es halt wieder.
Dann bekommt es Inhalt.
Genau. Hat man ein Ziel darin, außer ich möchte von diesem Pelz diesen Wolf haben. Also.
Mir ist auch ein Ziel, wenn man Wölfe gezielt jagt, aber ich sehe einfach überhaupt nicht, warum Wölfe Menschen, gerade Gruppen von Menschen, am besten noch auf Pferden angreifen sollten. Sie haben keinen Vorteil davon. Sie sehen Menschen für gewöhnlich auch nicht als Nahrungsquelle.
Das ist halt ein Trope, das man hinterfragen kann. Ja. Ja, genau. Mit diesem Einschub würde ich sagen, ja. Beenden wir unser Wolfsthema. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann gebt uns Kommentare, Likes, Sternewertungen, was auch immer die jeweilige Plattform anbietet. Das könnt ihr bei jedem Podcast-Aggregator tun. Bei Apple Podcasts freuen wir uns besonders über Rezensionen. Das hilft wirklich, dass der Podcast von allen Leuten gefunden wird. Kommentare könnt ihr uns auf den sozialen Medien geben. Da sind wir Nerds the Hobby bei Twitter, FatLife und Facebook. Ihr könnt uns auch an nerdsthehobby@gmail.com direkt eine Nachricht schicken oder unter einer der Folgen auf nerdsthehobby.de kommentieren. Ihr könnt natürlich auch einfach über den Podcast reden und anderen Leuten mitteilen, dass es ein cooler Podcast ist und sie ihn sich anhören sollten. Wenn ihr einen Rudel habt, auf das ihr Gruppenzwang ausüben könnt, dann nutzt es zu diesem Zweck. damit sie davon hören. Und wir geben halt auch mal gerne Shoutouts. Und wenn ihr noch mehr zu Werwölfen, besonders Werwolf die Apokalypse, hören wollt, ist ein englischsprachiger Podcast eine Empfehlung heute, nämlich Rage Across the Internet. Die sind 70 Folgen oder so zu Werwolf die Apokalypse-Themen. Da kann man sehr viel hören, wenn das euer System ist. Und wir wurden darauf hingewiesen, dass in der bald erscheinenden Anthologie Urban Fantasy Going Queer auch eine queere Werwolfsgeschichte enthalten sein wird, was es eventuell interessanter macht für euch, wenn ihr queere Werwölfe lesen wollt.
Wer will nicht queere Werwölfe lesen? Ich bitte nicht. Aber um zum Abschluss zu kommen, lass dir die Haare wachsen, bestell dir einen Pina Colada und